Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, neulich war ich mit Beate spazieren auf dem Schutter Lindenberg hier in Lahr. Da wachsen Weinreben, ganz viele. Und wir haben festgestellt, dass die allermeisten Reben schon beschnitten sind. Also die Winzer, Weingärtner waren schon an der Arbeit. Überall lagen so die abgeschnittenen Reben rum und eine einzige Rebe war stehen gelassen worden, manchmal zwei. Ich weiß nicht, ob das an der Weinsorte, an der Rebsorte liegt oder nach der Philosophie der verschiedenen Winzer. Manche Reihen waren auch noch nicht abgeschnitten. Und da hat man dann das Gewirr der Weinreben gesehen. Und dann kann man erahnen, wie viel Kraft in so einem Weinstock drinsteckt. Das Bild vom Weinberg, vom Weingärtner, von den Reben, die Frucht bringen, das spielt in der Bibel eine große Rolle. Wir haben eine Lesung gehört aus Johannes 15 und auch aus dem Galaterbrief, wo es auch um die Frucht geht, die wächst. So hat Jesus viele Gleichnisse erzählt, wo Bilder aus der Landwirtschaft und speziell auch vom Weinbau eine Rolle spielten. Wir wollen uns heute einem Gleichnis zuwenden, nicht von Jesus, nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament. Mir ist dieses Gleichnis begegnet in diesem Buch. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich lese das gerade von Gerhard Lohfink, einem katholischen Theologen. Die 40 Gleichnisse Jesu heißt es. Also die Zahl stimmt nicht ganz genau, aber 40 hat ihm gut gefallen. Deshalb hat er das Buch so genannt. Und er beginnt nicht mit Jesus, sondern mit Gleichnissen aus dem Alten Testament. Und an diesen Gleichnissen zeigt er, wie Gleichnisse funktionieren. Und dann wendet er im zweiten Teil dann diese Entdeckungen, die er macht, auf die Gleichnisse Jesu an. Also ein sehr spannendes Buch. Und das Gleichnis, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ein Gleichnis, das beim Propheten Jesaja steht. Es heißt das Weinberglied. Es steht in Jesaja 5, Vers 1 bis 7, also relativ am Anfang dieses alttestamentlichen Propheten. Und wir wollen uns das etwas anschauen und gucken, was Jesaja in diesem Lied seinen Zeitgenossen vorgesungen hat. Ich orientiere mich jetzt in dem, was ich über das Gleichnis sage, an dem, was ich bei Norbert Lohfink gelernt habe, denn das sind doch interessante und spannende Einsichten, die er weitergibt. Jesaja hat ja eine harte Botschaft weiterzugeben und in diesem Lied fädelt er diese Gerichtsbotschaft zunächst mal ein in ein ganz liebliches Lied. Also, er beginnt: Singen will ich von meinem Freund, ein Lied über meinen Liebsten von seinem Weinberg. Was werden die Zuhörer gedacht haben, wenn jemand ein Lied so beginnt? Singen will ich von meinem Freund, ein Lied über meinen Liebsten von seinem Weinberg. Norbert Lohfink meint, dass dieser Anfang des Liedes so formuliert ist, dass alle sofort an ein Liebeslied gedacht haben. Denn der Weinberg war im Alten Testament und überhaupt in der altorientalischen Kultur ein Bild für eine schöne Frau. Überhaupt wird im Alten Orient in den Liedern viel mit Symbolen gespielt und deshalb ist es nachvollziehbar, kann ich das gut nachvollziehen. Der Weinberg ist allen klar, ist kein wirklicher, sondern es ist die Geliebte des Freundes. Und die Leute werden vielleicht gedacht haben, der Prophet ist plötzlich ein Brautwerber oder ein Hochzeitsbeistand, der so die Kommunikation zwischen Braut und Bräutigam regelt, weil die durften sich damals ja nicht persönlich treffen, musste also einer so der Botschafter spielen. Ihn nannte man Freund des Bräutigams. Dieser Ausdruck kommt auch bei Jesus vor, Freund des Bräutigams. Und wenn der Prophet also so ein Lied singt, das von seinem Freund handelt, dann bedeutet der Weinberg, das ist die Frau, um die er wirbt. Und diese Erwartung wird in dem Lied auch überhaupt gar nicht enttäuscht, sondern was wir als nächstes lesen, ist, wie sich dieser Freund des Propheten um seinen Weinberg kümmert. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm. Auch eine Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte. Die Zuhörer, die dem Propheten beim Singen zuhören, werden begeistert mitgegangen sein. Sie wussten, um einen ertragreichen Weinberg anzulegen, da muss man viel investieren. Und so musste man auch für eine junge und schöne Frau viel investieren. Und jetzt erwarten sie, welch süße Trauben dem Bräutigam die Liebe bringen würde. Aber genau an der Stelle kippt das Lied. Also, dann wartete er auf eine gute Traubenernte, aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. Also der Weinberg bringt gegen jede Erwartung eben keine prallen, köstlichen Weintrauben, sondern nur verhutzelte, stinkende Sauertrauben. Wahrscheinlich haben die Zuhörer an dieser Stelle schnell umgeschaltet und gedacht, offenbar will uns der Prophet die Geschichte vom betrogenen Liebhaber erzählen. Also er hat vielleicht eine hohe Brautgabe für die Braut entrichtet und jetzt steht er als der Dumme da, weil die Braut, nachdem der Schleier gefallen ist, ganz hässlich ist. Oder vielleicht schon von einem anderen vorher betrogen, also mit einem anderen den Bräutigam betrogen hat. Wir denken zum Beispiel an die Geschichte von Jakob, dem sein Schwiegervater erst Lea unterschiebt, bevor er die Rahel heiraten darf. Vielleicht sowas werden die Zuhörer gedacht haben. Aber in diese Richtung konnten die Zuhörer nur ganz kurz denken. Denn sofort kommt im Lied eine zweite dramatische Wendung. Der Prophet singt nämlich plötzlich nicht mehr als der Freund des Bräutigams, sondern plötzlich spricht der Bräutigam selbst. Und sein Lied wird zur Anklage, ja zur bitteren Anklage gegen die Braut. Jetzt urteilt selbst, ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda, wer ist im Recht, ich oder mein Weinberg? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben brächte. Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht? Und ohne eine Antwort abzuwarten, fährt der Prophet mit der beschlossenen Strafe fort. Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauer niederreißen. Dann werden ihn die Tiere kahlfressen und zertrampeln. Ich werde ihn vollständig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern. Also so ausführlich die Pflege des Weinbergs beschrieben wird, so ausführlich wird jetzt die Zerstörung des Weinbergs berichtet. Und wenn es heißt, dass der Bräutigam den Wolken verbieten wird, dass sie ihren Regen über dem Weinberg fallen lassen, dann wird klar, das ist ein besonderer Bräutigam. Dieser Bräutigam kann nur Gott selbst sein. Und auch die Identität der Braut kommt nun klar zur Sprache. Der Weinberg des Herrn Zebaoth, das sind die Bewohner von Israel. Die Leute von Juda, sie sind sein Lieblingsgarten. Damit hat Jesaja seine Masken endgültig abgerissen. Weinberg und Weinstock haben eben nicht nur erotische Bedeutung, wie im Hohen Lied zum Beispiel, sondern sie sind auch feste Bilder für das Gottesvolk Israel. Gott hat für diesen Weinstock alles getan. Er hat auf lange Sicht hin geplant. Und Israel ist ihm dennoch untreu geworden. Statt dass es vor allen Völkern die Sozialordnung gelebt hätte, die ihm von Gott geschenkt worden war, schreien im Land die Armen und Rechtlosen. Das Lied endet im Hebräischen mit Wortspielen, die man in der Übersetzung nur so ungefähr behelfsmäßig wiedergeben kann. Da heißt es, der Herr wartete auf Rechtsspruch, Doch seht her, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit. Doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. Der ganze Text, der anscheinend als eine Preisung einer schönen Braut begann, hat sich immer deutlicher als Anklage gegen das Gottesvolk entpuppt. Der Freund, von dem Jesaja singen wollte, der entpuppt sich schrittweise als Gott selbst. Und was ein Mustergut Gottes in der Welt hätte sein sollen, es wird Ödland werden. Jesaja spielt in raffinierter Weise mit der Sprache und führt so seine Zuhörer aufs Glatteis, um ihnen dann umso wirkungsvoller Gottes Botschaft zu sagen. Am Anfang hat er sozusagen eine Zither in der Hand, beginnt mit einer lieblichen Melodie und zum Schluss steht er da mit der Axt in der Hand und hackt alles, was aufgebaut worden war, wieder ab. Jesaja verkündigt das unentrinnbare Gericht Gottes. Ihr Lieben, die Propheten des Alten Testaments sind keine leichte Lektüre. Sie laufen nicht locker rein wie ein Roman oder ein Comicheft. Sie konfrontieren uns mit dem heiligen Gott und mit seinen Ansprüchen an die Menschen, konkret an sein Bundesvolk Israel. Wie können wir heute damit umgehen? Was fangen wir mit diesen teilweise sehr beeindruckenden, aber auch erschütternden Texten an? Vor allem das unabwendbare Gericht Gottes, das die Propheten und vor allem Jesaja verkündigen mussten, ist manchmal schwer zu ertragen. Vielleicht hilft folgende Beobachtung. Das, was Jesaja damals dem Volk Israel sagen musste, ist nicht sein Wort an uns heute. Sondern Jesaja spricht in eine konkrete geschichtliche Situation hinein, nämlich zu dem Volk Israel im 8. Jahrhundert vor Christus. In eine ganz konkrete Situation. Der Prophet sagt auch andere Worte. Er sagt auch Trostworte, ermutigende Worte. Er kündigt auch zukünftiges Heil an. Deshalb müssen wir diese Gerichtsworte nicht direkt auf uns beziehen. Und dennoch, und das ist das Zweite, sind diese Gerichtsworte Gottes Wort für uns. Also natürlich enthalten diese Prophetenworte auch eine Botschaft für uns, nur ist sie nicht ganz so direkt 1:1. 3 Punkte zur Botschaft für uns. Das Erste, was wir lernen können aus dem Weinberglied: Gott ist der Heilige Israels. So wird er durchgehend in den ersten 12 Kapiteln des Jesaja-Buches genannt. Und wir, um das zu verstehen, was das bedeutet, können wir an diese beeindruckende Berufungsvision des Jesaja denken, die in Kapitel 6 erzählt wird, also ein Kapitel nach dem Weinberglied. Da hat der Prophet eine Vision von Gott, wie er im Tempel sitzt und wie der Saum seines Gewandes den ganzen Tempel komplett ausfüllt. Und er hört, wie die Engel Gott loben und ihm zusingen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Also so wie der Saum den Tempel füllt, so ist die ganze Welt voll von Gottes Ehre. Und es bleibt dem Propheten nichts anderes übrig, als vor diesem Gott niederzufallen und zu erkennen, dass er ein sündiger Mensch ist, der vor diesem heiligen Gott nicht bestehen kann. Und er sagt: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und ich gehöre zu einem Volk mit unreinen Lippen. Also vor der Heiligkeit Gottes zerbröselt die Gerechtigkeit, die Rechtschaffenheit des Propheten und er kann sich nur Gottes Gnade anbefehlen. Und zu seinem Erstaunen passiert genau das: Gott reinigt den Propheten mit einer interessanten Prozedur, mit einer glühenden Kohle vom Altar, reinigt er die Lippen des Propheten und beruft ihn zu seinem besonderen Botschafter. Also der Heilige Israels. Und das muss man verstehen, wenn man diese Gerichtsworte verstehen will. Ich glaube überhaupt, dass die Heiligkeit Gottes ein Schlüssel ist zu ganz vielen Texten, die wir komplett falsch einsortieren, wenn wir das nicht bedenken. Gott ist der heilige Gott, der mit den sündigen Menschen keine Gemeinschaft haben kann. Und ein zweites können wir lernen aus diesem Text. Gottes Ziel ist die Frucht, die Menschen bringen. Wir lernen das, wenn man dieses Weinberglied durch die Brille von Johannes 15 liest, den Text, den wir vorhin gehört haben, wo Vater und Sohn sozusagen im Duo im Weinberg arbeiten. Der Vater ist der Weingärtner, Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben an ihm. Also dieses großartige Bild, das in den Details nicht so ganz einfach zu verstehen ist, was ist jetzt genau was, und an manchen Stellen kann man auch nicht alles auslegen, aber das Verständnis, dass Gott Frucht sucht bei Menschen, die mit ihm leben wollen, das ist im Neuen Testament genauso vorhanden. Man darf dieses Fruchtbringen nicht mit dem Leistungsprinzip verwechseln. Also so ein bisschen Druck, den Gott aufbaut. Die Christen müssen Frucht bringen, sonst werden sie abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Das klingt irgendwie schon ziemlich hart. Nein, es ist kein Leistungsprinzip. Denn es sind ja nicht die Reben, die für die Frucht verantwortlich sind. Die Reben müssen eben nur am Weinstock bleiben. Das wird ihnen gesagt. Nur in Verbindung mit Jesus können sie Frucht bringen. Also es ist der Weinstock, der in dem die Kraft steckt für die Frucht, nicht in der Rebe. Nun haben Weinreben und Menschen den Unterschied, dass Weinranken nicht viel entscheiden können. Also die entscheiden nicht darüber, ob sie am Weinstock bleiben wollen oder nicht. Das macht der Weingärtner. Und das taucht in dem Bild ja auch auf. Und dennoch werden die Jünger aufgefordert, bleibt in mir. Also das ist so, da wird das Bild irgendwo gesprengt, dass diese Weinreben sollen sich dafür entscheiden, am Weinstock zu bleiben. Das ist der Unterschied. Und deshalb ruft uns dieses Gleichnis einfach in die Nähe und in die Verbindung, in die enge Verbindung zu Jesus hinein. Okay, und ein drittes, also das erste war die Heiligkeit Gottes, das zweite die Frucht, die Gott bei seinen Kindern sucht, und das dritte, Gott stellt uns alles zur Verfügung, was wir brauchen, um Frucht zu bringen. In dem Weinberglied wird es wunderbar erzählt, was Gott oder was dieser Freund tut, um den Weinberg vorzubereiten, dass er Frucht bringt. Und so hat auch Gott alles dafür getan, dass Menschen für ihn Frucht bringen. Er hat seinen Sohn geschickt. Dieser Sohn hat die Schuld getragen, hat uns befreit und gereinigt und uns zu Kindern Gottes gemacht. Und jetzt hat Gott uns auch noch seinen Geist ins Herz gegeben. Das macht Paulus ja im Galaterbrief so großartig deutlich. Wir haben das vorhin in der Lesung gehört, welche Früchte der Geist hervorbringt. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das bedeutet, in uns soll sich Gottes Wesen widerspiegeln. Das wäre Frucht, die Gott bei uns sucht. Und für diese Frucht hat er uns alles geschenkt. In seinem Weinberglied musste Jesaja dem Volk Gottes das unabwendbare Gericht Gottes ansagen. Weil sich sein Wesen, seine Gerechtigkeit nicht im Leben seines Volkes widerspiegelte. In Jesus wendet sich Gott uns in liebender Vergebung zu. Wer Ja sagt zu dem, was Gott durch Jesus für ihn getan hat, dem schenkt Gott seinen Geist und damit alles, was er braucht, um Frucht zu bringen. Und deshalb fordert uns dieses Weinberglied auf, einfach am Weinstock zu bleiben, bei Jesus zu bleiben, in seinem Geist zu leben, damit Frucht wächst, aus dieser Beziehung, wie von allein. Amen.